Guten Morgen auch von mir. Das ist übrigens das, was wir aus dem Paradies, wie es im ersten Buch Mose beschrieben ist, mitgenommen haben. Wir denken ja immer, dass Geschichte mit dem Paradies, da haben wir alles hinter uns gelassen, was so schön war. Aber es gibt Dinge, die wir tatsächlich mit aus diesem Paradies in unserer Wirklichkeit heute mitnehmen konnten. Das ist der Atem. Als Gott den Menschen seinem Atem einblies und ihn zum Leben erweckte, ist das eine Aussage dafür, dass jeder Mensch Gottes Geschöpf ist. Jeder. Weil wir diesen Atem haben. Einatmen, ausatmen. Und dieser Atem Gottes, den wir eben hier besungen haben, der Heilige Geist, der möge wirken unter uns. Ja, heute geht es um den langen Atem Gottes. Da geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern um etwas ganz anderes, dazu gleich mehr. Ich habe eine Frage mitgebracht und keine Angst, ihr müsst jetzt nicht mit irgendeinem Nachbarn, den ihr nicht kennt, ins Gespräch kommen, sondern nur ganz für euch persönlich im Denken. Und das Schöne dabei ist, im Denken, da ist ja so viel Raum, da ist alles machbar, denkbar. Meine Frage ist, ich formuliere sie mal etwas seriös und dann ein bisschen Burschikose. Was machst du wirklich gern? Mit anderen Worten, was macht dir Spaß? So richtig Spaß. Überleg mal. Denk mal. Also was machst du so richtig gerne? So ganz spontan. Das darf alles, darfst du jetzt denken. Ich kannte jemanden oder habe jemanden kennengelernt in Leipzig, der hat gesagt, oh, ich backe so gerne Eierschecke. Ne? Also backen, das war für ihn so das, was er so am allerliebsten machte. Und ich dachte, what? Irgendwie Kuchen backen oder so. Ja, da ging er völlig drin auf. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so im Laufe des Lebens ja so ganz unterschiedliche Dinge haben, die wir total gerne machen. Motorradfahren, Musik hören oder einfach gar nichts machen. So nach dem Motto, ey Alter, chill dein Leben. Ne, also gar nicht sich aufs Sofa setzen. Ne, das so unsere mittlere Tochter, ne, die guckt unglaublich gerne Serien. Ne, stundenlang. Ne, macht die total gerne und die weiß auch alles. Ne? Also wenn man die fragt zu irgendeiner Serie, dann zack, hat die das sofort drauf. Also das ist ja so eine Herzenssache, das, was wir total gerne machen, wo wir Spaß dran haben. Und jetzt überlege ich auch nochmal so für dich, was machst du nicht so gerne? Also was ist da überhaupt nicht so deins? Ja, also was würdest du sagen, boah, hör mir auf damit. Vielleicht Steuererklärung oder warten. Na, jetzt kommt ja die Adventszeit, da kommt immer wieder dieses Stichwort warten, Geduld haben und du denkst, boah, wie langweilig ist das denn? Ja, Adventszeit, da musst du warten, ein Türchen nach dem anderen aufmachen, bis es dann endlich soweit ist oder so. Ich versuche das mal grafisch hier zu malen. Herzenssache, ich versuche mal so ein Herz zu malen. Wow, das ist ein Herz. Dem gebe ich, ne, Grafik muss sein, noch ein bisschen Schatten. So, guck mal her. Das ist der Schatten vom Herz. So. Und da haben wir in unserem Herzen Dinge, die machen wir total gerne. Also, backen, chillen, Motorradfahren, was auch immer, rätseln, ne? Sudoku. So, und da könnte man sagen, wir haben so eine Seite in unserem Herzen, die ist total positiv besetzt, ne, das ist so ein Plus. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber die Dinge, die wir nicht so gerne machen, ne, also Steuererklärung, ja, bei mir ist es zum Beispiel Backen, ja, oder so. Also da haben wir so eine Liste, die ist eher so negativ besetzt. Und man könnte sagen, so im Herzen eines Menschen gibt es da tatsächlich so zwei Seiten. Also das eine, was uns total Freude macht, und das andere, was uns nicht so Spaß macht. Das ganze Ding dabei ist, dass es bei dieser Plus- und Minusliste nicht nur um Dinge geht, sondern auch um Menschen. Also ich vermute mal, in deinem Leben gibt es Menschen, die sind auf der Plusliste. Also mein Geliebter, meine Geliebte, meine Frau, mein Mann, die Kinder, vielleicht noch der ein oder die andere Nachbarin, weil sie einfach so unglaublich nett ist. Oder der Pastor. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite von unserem Herzen aber so Menschen, die packen wir eher dahin, wo wir sagen, boah, der Kollege, ne, wenn ich an den denke, das ist so ein fieser Möb. Ne, also der unterbricht mich ständig in dem, was ich da mache. Oder die Nachbarin oder der Nachbar, der immer meckert. Oder der Verwandte oder die Verwandte, die mich verletzt hat. Und wenn wir so ganz ehrlich sind, dann haben wir in unserem Herzen so mal ganz grob formuliert nicht nur eine linke und eine rechte Herzkammer, sondern auch so eine emotionale linke und rechte Herzkammer, also die positiv besetzt ist und die negativ besetzt ist. Das Ding ist, wenn man jetzt die Bibel liest und daraufhin mal sich die Frage stellt, wie könnte denn Gottes Herz aussehen, dann kommen wir aus meiner Sicht zu einem ganz anderen Ergebnis. Wenn wir uns, ich weiß jetzt nicht, wie Gottes Herz aussieht, ob es auch in dieser Form ist, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt über das Herz Gottes nachdenken und dabei die Bibel lesen, dann stellen wir fest, anscheinend gibt es in seinem Herzen keine Liste. Da ist einfach dieser unglaublich lange Atem mit Menschen. Gott gibt da keinen Menschen auf, auch nicht die, die wir schon längst abgeschrieben hätten. Also wenn wir zum Beispiel ins Neue Testament gucken, da geht Jesus zu Menschen, wo andere gar nicht hingegangen wären. Zum Beispiel die Pharisäer, die wären auf keinen Fall zu dem Zachäus nach Hause gegangen, in sein Haus, zu diesem Heiden, zu diesem Sünder. Jesus hat sich mit Prostituierten sehr gut unterhalten, schöne Abende verbracht, miteinander geredet. Ne? Der war bei den Leuten, die verachtet waren. Und die Pharisäer und andere haben gesagt, meine Güte, das kann doch nicht der Sohn Gottes sein. Also der geht zu Menschen, die missbrauchen den Namen Gottes, die legen keinen Wert auf Gott, die leben unmoralisch und die schlafen auch in fremden Betten, wo sie nicht schlafen sollten. Und da geht Jesus hin. Und ich versuche mal, das Herz Gottes zu malen. Und das Interessante ist, dass es in diesem Herzen, wenn wir uns die Bibel anschauen, so eine Trennlinie nicht gibt. Das heißt, wir haben schon länger mal über den Satz nachgedacht, Gott liebt jeden Menschen gleich. Stimmt der Satz? Gott liebt jeden Menschen gleich. Das bedeutet im Umkehrschluss, das kannst du vergessen. Ne, wenn du sagst, ich bin 30 Jahre Baptistin und besuche seit 30 Jahren jeden Gottesdienst. Ich arbeite in der Kinderstunde mit, Hauskreis, besuche regelmäßig die Gottesdienste, mache jeden Morgen meine stille Zeit, ich bete, ich gebe sogar meinen 20. Ja, die Rechner unter uns wissen den Gag. Ne? Ich bringe mich richtig ein. Man könnte ja jetzt denken, wow, diesen Menschen hat Gott besonders lieb. Forget it. Gott liebt jeden Menschen gleich. Das ist ja diese Provokation, wenn wir Bibel lesen. So, und das Interessante ist, im Neuen Testament gibt es ein Kapitel, Lukas 15, Da komponiert der Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, drei Geschichten und packt die in ein Kapitel, nämlich in Lukas 15. Da geht es in diesem Kapitel, Lukas 15, um die Zahl 100. Das ist ein Hirte, der hat seine Schafe und dann holt er die abends zusammen und dann sagt er, okay, Udo ist da, Rüdiger, Frank-Erik, Heidi sind alle da. Oh, wo ist die Uschi? Uschi ist nicht da, kann doch nicht sein. Dann zählt er nochmal durch, weil er kennt ja alle seine Schäfchen mit Namen und stellt fest, die Uschi fehlt. Gibt es doch nicht. So, und dann berichtet dieser Text, hat er da seine Kollegen, ich vermute mal diese Schäferhunde, wenn es die damals schon gab, hat gesagt, Freunde, ihr habt jetzt einen besonderen Job, macht euren Job, passt auf, ich gehe Uschi suchen. Das hätte damals vermutlich nicht wirklich ein Hirte gemacht, viel zu gefährlich, Löwen, was es da alles gibt, die anderen hätten ausbrechen können, aber dieses Gleichnis macht deutlich, dieser Hirte lässt 99 mehr oder weniger erstmal für sich, um dieses eine Schaf zu suchen. Gleich weiter geht es um die Zahl 10. Da ist eine Frau, die hat 10 Drachmen. Das ist eine Währung gewesen, so ein Taler. Keine Ahnung, vergleichbar mit irgendeiner Währung von uns. Und am Morgen freut sie sich, wow, ich habe 10 Drachmen. Und dann stellt sie fest, irgendwann um die Mittagszeit, ein dieser Taler ist mir flöten gegangen. Und dann steht in dieser Geschichte, krempelt sie ihre komplette Bude um. Guckt hier nach, unterm Bett, dreht alles auf links und dann findet sie irgendwann diesen einen Drachmen und dann steht in dieser Geschichte, ruft sie ihre Freundinnen und sagt, Leute, freut euch mit mir, ich habe den einen Drachmen wiedergefunden, ne, ich habe ihn gefunden, die neuen, die waren mir gar nicht so wichtig, aber dieser eine. Und dann gibt es in diesem gleichen Kapitel eine Geschichte, da geht es um eins. Da hat ein Vater zwei Söhne und der eine sagt zu ihm, Papa, ich bin zwar der Jüngste, ist auch nicht, steht mir auch nicht an, aber gib mir schon mal meine Kohle. Ich will jetzt vorher das Erbe schon haben. Und der Vater gibt es ihm. Und dann geht der und verprasst alles und dann steht in diesem Text, dass er am Ende bei den Schweinen arbeiten und leben muss, das als Jude, musst du dir mal vorstellen. Also tiefer ging es nicht mehr. Und dann kommt der nach Hause und ich stelle mir vor, der roch jetzt nicht nach Chanel 5. Ne? Und dann wird berichtet in diesem Text, der Vater nimmt ihn in den Arm und da steht nicht, der sagt, Junge, das war aber ganz schön ärgerlich, was du da gemacht hast. Also ich denke, du solltest jetzt erstmal zur Mutter gehen und 4 Wochen beim Abwasch helfen und dann können wir nochmal reden. Also das steht nicht im Text, sondern im Text steht, er umarmt ihn, zieht ihn einen Mantel an, gibt ihm Schuhe, einen Ring an die Hand. Alle diese drei Geschichten haben eine Botschaft. Gott sucht, Gott wartet, Gott gibt nicht auf. Ja, warum ist das denn so? Der Hirte verlässt seine 99 Schafe, die Frau durchkämmt das Haus, der Vater hält jeden Tag Ausschau nach seinem Sohn. Das ist der lange Atem Gottes. Gott gibt Menschen einfach nicht auf. Wir werden manchmal müde und sagen, mir reicht's mit dem. Der hat mich jetzt so oft enttäuscht, ich habe wirklich die Nase voll. Aber Gott hält diese Spannung aus. Er hat den längsten Atem auf der ganzen Welt. Und dieser Atem Gottes, dieser barmherzige, langatmige Atem Gottes, der durchzieht die Bibel von Adam bis Eva, über Mose, dem murrenden Volk, die Propheten bis hin zu Christus. Das ist sein Herzschlag. Dieser lange Atem Gottes. Und wenn ich uns jetzt nochmal unser Herz anschaue, dann habe ich doch den Eindruck, da gibt es eben diese zwei Listen. Also die einen, die uns wohlgesonnen sind, Dinge und auch Menschen. Und auf der anderen Seite Dinge und auch Menschen, die wir nicht mögen, ja, die wir zum Teil hassen. Und manchmal erweitern wir diese Liste. Da stehen dann nicht nur einzelne Menschen auf der negativen Seite links, da stehen ganze Gruppen. Zum Beispiel die da oben. Wir sind da alle bescheuert. Die ganzen Politiker, die haben doch, also, die spinnen doch alle. Sagen Menschen. Oder Die Flüchtlinge, das sind doch alles Verbrecher. Also da wird im Grunde genommen so eine ganze Gruppe pauschalisiert. Oder die Homosexuellen, geht doch gar nicht. Also, wie kann man so leben? Geht nicht. Oder die, die anders denken. Das machen wir. Das machen wir Menschen. Und das Interessante ist, dass es so etwas auch in Kirche, in Gemeinde gibt. Ne, dass wir, wenn wir so ganz ehrlich werden vor uns, wenn wir über Gemeinde nachdenken, vielleicht auch mal den ein oder die andere von der einen Seite zur anderen Seite packen und wieder umgekehrt. Also die, die die falschen Lieder singen, ne, also boah, die Lieder, die... Also dann ist die Person ja, also dann geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern schon um, das wird schon personell, ne, Personal. Oder die, die ständig diskutieren wollen, die alles ausdiskutieren wollen, weil das ja unglaublich anstrengend. Oder die, die nicht in unsere Gemeinde kommen sollten. Ne, also die Menschen, die erstmal ja, ihr Leben ändern müssen, die erstmal ganz anders sich ethisch aufstellen müssen, damit sie überhaupt einen Platz haben könnten, ne, hier in diesem heiligen Kuratorium. Oder die, die mitarbeiten könnten, aber nicht tun, ne, diese faulen Säcke. Ne, ich bin so weit, dass ich ganz viel mache und da gibt es Leute, die könnten doch auch mal die Stühle stellen oder auch mal irgendwas tun, aber das tun sie nicht. Oder die Leute, die tun und mitarbeiten, das immer besser machen als ich. Boah, die sind ärgerlich. Also ganz schlimme Leute. Ne, also die können das immer besser. Die machen auch so viel und die kriegen Lob dafür und ich kriege das nicht. Oder die, die mitarbeiten und es am besten doch nicht machen sollten. Ne? Also da gibt es so Leute, die arbeiten irgendwo mit und da denkt man, also das ist nicht dein Ding. Also man muss es ihr oder ihm mal sagen, ne, dass diese Mitarbeit nicht so sein Thema ist. Oder die, die nicht mitarbeiten und auch nicht mitarbeiten wollen. Ne? Also so. Also wir haben tatsächlich so eine eigene Blase. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir so eine gedankliche Blase, in der wir uns wohlfühlen, in der wir sagen, das sind Menschen, mit denen mag ich gerne und die anderen sind in so einer anderen Blase, die ich überhaupt nicht verstehe und die wir vielleicht so in die Negativseite rücken. Und genau um das deutlich zu machen, erzählt Jesus diese drei Gleichnisse aus Lukas 15. Das ist ja auffallend, dass Lukas eben diese drei Texte in ein Kapitel komprimiert. Lukas 15, 110 und 1. Die gleiche Botschaft. Es geht um den langen Atem Gottes. Gott hält es aus. Er liebt jeden Menschen gleich, ob uns das passt oder nicht. Das ist das Herz Gottes. Das ist sein langer Atem. Er gibt nicht auf, er bleibt dran, er wartet und sucht terriermäßig, bis er das Verlorene gefunden hat. Als ich junger Pastor war in Bensheim-Auerbach, da hatten wir noch die Zeit, wo man mit einem Handy eine SMS schreiben konnte, aber nur mit 100 Zeichen. Also mehr war nicht. Also heute kannst du ja Leute zutexten ohne Ende. Aber damals musstest du in 100 Zeichen eine Message. So, das war so die Zeit, wo man E-Mail kennenlernte, ne, wo man so schnell eine Nachricht schickte. Und dann irgendwann in der Adventszeit, ich erinnere mich, bekam ich als junger Pastor eine Mail von einer Familie, die kannte ich gar nicht. Und so nach dem Motto, Überschrift, Betreffzeile, bitte helfen Sie uns, unsere Tochter wird vermisst, helfen Sie, sie zu finden. Ich habe damals so viel im Kopf gehabt mit der Vorbereitung für die Christvesper und Weihnachtsgeschenke noch kaufen. Ich habe die E-Mail völlig ignoriert. Ich habe sie vermutlich auch gelöscht. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, ja, aber was wäre es denn, wenn es meine Tochter gewesen wäre? Und Barbara und ich, meine Frau, wir hatten mal dieses Erlebnis, irgendwie so ein großer Klamottenbazar, so Kinderkleiderbazar und unsere mittlere, oder die jüngste war es, die Hanna, auf einmal war die weg. Ich weiß nicht, wie viele 100 Leute da waren. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt mit deinen Kindern? Kennst du das Gefühl? Das ist nicht schön. Also wenn es so dein Kind ist, ne? Also wenn da etwas verloren geht, was zu dir gehört, wo du denkst, das darf doch gar nicht, da bricht Panik aus. Da rennst du wie ein Bekloppter durch diese Gänge und guckst und rufst, ne, oder in Kaufhäusern immer so, hier ist die kleine Hanna, die wartet auf ihre Eltern an Kasse 7 oder so. Ja, aber dieser Moment, der ist so unglaublich spannungsreich, wenn etwas flöten geht, verloren geht, an dem dein Herz hängt. Und da wurde mir klar, eigentlich muss ich alles dafür tun, dass diese Familie ihre Tochter wiederbekommt, habe diese E-Mail rausgesucht und an die Gemeinde verteilt und so. Ich glaube, sie haben sie hinterher wiedergekriegt, ihre Tochter, Gott sei Dank. Aber im Grunde genommen ist das die Mentalität Gottes. Wir stehen rein jahreszeitmäßig ja kurz vor dem Advent und vor Weihnachten. Und mein Eindruck ist, Weihnachten, das ist die Geschichte des langen Atem Gottes. Also Gottes Liebe bleibt da nicht ein Gefühl, sondern Gottes Barmherzigkeit wird eine Tat. Also wenn Barmherzigkeit und Geduld nicht zur Tat wird, dann hat sie keinen Wert. Und Gottes Barmherzigkeit wird zur Tat, indem er Jesus gebracht hat in unsere Welt. Mitten in das Leid, mitten in die Menschlichkeit, er schickt seinen Sohn und sagt damit eigentlich, ich gebe nicht auf. Gottes Liebe ist kein Gedicht, sondern ein Handeln, eine Bewegung auf uns zu. Und vielleicht ist das die größte Herausforderung in unserem gemeindlichen Leben. Eigentlich bedeutet Christsein, dass mein Herz irgendwann so aussieht. Das nennt sich Jüngerschaft. Das nennt sich Wachstum im Glauben. Also eigentlich ist die Aufgabe, die wir im Glauben haben, die, dass wir versuchen, in unserem Leben die Listen abzulegen. Und das ist so unglaublich schwierig, den Groll abzulegen, die Wut abzulegen. Genau da fängt Gott mit uns neu an. Er sagt, ich bin immer noch da. Auch wenn dir das schwer fällt, ich gebe dir die Kraft für diesen nächsten so schwierigen Schritt. Sein langer Atem trägt uns, wenn unser eigener Atem kurz wird. Und seine Liebe hält durch, wenn wir längst müde sind. Und so wird Gottes Geduld zu unserer Hoffnung, weil er mitgeht, weil er nicht loslässt. Gott ist auch in diesem nächsten schwierigen Schritt. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Da geht es genau darum, da ist immer noch Kraft für den nächsten Schritt. Da ist immer noch die Kraft, denn du gehst mit. Es ist immer noch Hoffnung da, immer noch Zuversicht. Denn du gibst mir die Kraft für den nächsten Schritt. Das ist der lange Atem Gottes. Und dieser lange Atem Gottes ist so wichtig, finde ich, für unsere Gemeinden, für unsere Kirchen zu sehen, dass Kirche und Gemeinde ein Raum sein muss, wo Menschen kommen dürfen. Weil Gott jeden sucht, weil Gott jeden liebt, einen Platz zu haben. Das heißt nicht, dass alles okay ist. Das heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, Regeln, Gebote. Aber den Menschen erstmal als Geschöpf Gottes zu sehen, weil er den Atem in sich trägt. Ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben, vor der wir stehen.